Diese Episode wird präsentiert von den Stadtwerken Neuss.
Ja, hallo Nils, wie geht's dir?
Tachchen, ach du, ganz gut tatsächlich. Sonne scheint, ich sitze oben in meinem Büro mit Dachfenster, alles super.
Schön. Stell dich am Anfang für die, die ich nicht kenne, gerne mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
Ich bin Nils Stratmann, ich bin Journalist, Moderator, Schriftsteller. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Poetry Slam, das habe ich ganz lange gemacht, habe immer schon geschrieben und irgendwie, ich kann gar nicht so richtig zusammenfassen, was genau ich mache, aber alles, was mit Schreiben und Auftreten zu tun hat, also die richtigen Worte auf der Bühne oder vor der Kamera finden.
Mhm. Ja, durch Corona hat sich ja generell vieles und vielleicht auch bei dir verändert. Wie hat sich denn dein Alltag so verändert?
Beim ersten Mal, als die Kontaktreduzierung losging, habe ich gedacht, oh Gott, was habe ich für ein langweiliges Leben? Alle um mich rum klagen, dass alles anders ist plötzlich und alles schlecht. Und bei mir hat sich eigentlich nichts verändert, außer natürlich, dass ich nicht mehr auftreten konnte, zumindest die Live-Sachen. Und insgesamt ist natürlich alles langsamer geworden, alles weniger geworden. Natürlich habe auch ich Sorgen gehabt als Künstler, wie es in Zukunft weitergeht, aber die habe ich irgendwie nicht mehr. Irgendwie ging doch alles irgendwie weiter. Und natürlich ist arbeitsmäßig einiges weggefallen. Schlägt sich negativ finanziell wieder, aber sehr, sehr positiv auf mein Stresslevel. Also für mich war die Kontaktreduzierung und die ganzen Veranstaltungen, die weggefallen sind, am Ende wahrscheinlich ganz gesund.
Mhm. Ja, wir starten hier immer ins Gespräch mit so 6 Kennenlernfragen, okay?
Mhm.
Genau, und bevor wir mit den 6 Anfangsfragen weitermachen, begrüße ich euch nochmal. Herzlich willkommen zu der heutigen Episode mit Nils Stratmann. Nils Stratmann ist Poetry Slammer, Autor und Stadionsprecher bei RB Leipzig. Über diese Bereiche haben wir gesprochen. Er hat zum Beispiel verraten, wie es zu seinen Büchern und zu seinem Poetry Slam-Erfolg gekommen ist. Natürlich haben wir auch über seinen Glauben gesprochen. Viel Spaß, weiter geht's.
Du bist in Geesthacht geboren, also wenn ich dort mal einen Ausflug hinmachen würde, welche Orte würdest du mir da empfehlen zu besuchen?
Auf jeden Fall an die Elbe und den Geesthang entlang. Also Geesthacht hat einen ganz, ganz schönen Hang, der wunderschöner mit wunderschönen Buchen bewaldet ist. Und gerade wenn man hinten am Atomkraftwerk, das haben wir auch, hinterm Atomkraftwerk weiter Elbe runterläuft, da wird es richtig, richtig schön.
Mhm. Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Fußball spielen.
Ja. Was hörst du für Musik?
Leute behaupten immer schlechte, aber ich finde das gar nicht. Ich finde, ich höre geile Musik.
Was für
deutschen Hip-Hop, der aber ein bisschen älter ist, also so Fettes Brot und so weiter, Hamburger Schule ganz gerne. Und ansonsten, ja, ältere Musik tatsächlich. Das ganze neue Zeug bringt mir nichts.
Mhm. Wenn du jetzt die Entscheidung hättest, du dürftest mit einer Person tauschen, mit welcher Person würdest du gerne mal einen Tag tauschen und wieso?
Boah, Alter. Ich wäre sehr gerne mal, also habe ich dann auch die Fähigkeiten von denen?
Ja, du bist dann sozusagen genau die. Also wenn du jetzt mit Ronaldo wechselst, bist du Ronaldo einen Tag so wie er.
Ich glaube, ich wäre entweder gerne Barack Obama oder Zlatan Ibrahimovic und beide eigentlich aus dem gleichen Grund. Weil beide in dem, was sie machen, extrem gut sind und beide genau wissen, dass sie so gut sind. Also ich finde, die haben beide ein sehr, sehr geiles, gutes und selbstironisches Selbstbewusstsein.
Mhm. Hast du denn einen bestimmten Traum, der noch nicht in Erfüllung gegangen ist?
Ich möchte irgendwann eine Talkshow im Fernsehen moderieren.
Mhm. Was war dein letztes Urlaubsziel?
Wir waren in Traunstein, das war in der Nähe der Alpen in Bayern. Wir wollten eigentlich nach Berchtesgaden, aber Berchtesgaden war komplett zu. Und dann sind wir nach Traunstein gefahren, das war der Landkreis daneben, der hatte da glücklicherweise noch sehr geringe Corona-Zahlen und hatten da einen sehr, sehr schönen Urlaub, wo wir tatsächlich insgesamt eine Person getroffen haben als Familie. Das war schön.
Mhm. Ja, möchte ich mit dir ein bisschen über deine Karriere sprechen. Was wolltest du denn als Kind immer werden?
Ich wollte als Kind immer Fußballer oder Schriftsteller werden. Und Schriftsteller hat geklappt.
Fußballer nicht. Fußballer hast du auch immer im Verein gespielt und verfolgt? Oder wie ist es da geendet dann?
Ja, ich war auch gerade in der Jugend, habe ich auf sehr hohem Niveau gespielt, bin auch mit der Bremer Auswahl damals deutscher Meister geworden. Aber tatsächlich war das auch die Phase U18, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin mit dieser Mannschaft gerade deutscher Meister geworden, aber die Spieler, die uns dahin geführt haben, die sind Welten besser als ich. Das war ein ganz anderer Kick, der da gespielt wurde. Da waren auch krasse Leute bei. Philipp
Erfurt, ne?
Bargfrede war
Philipp,
dabei, Dennis
genau, Philipp
Diekmeier
Bargfrede.
und so weiter. Mielitz im Tor und ein paar andere, die es dann nur in die zweite oder in ausländische Ligen geschafft haben. Aber also selbst die Leute waren Welten besser als ich, vor allen Dingen was Geschwindigkeit anging, Ball an- und Mitnahme, Geschwindigkeit, na gut, Geschwindigkeit im Kopf hatte ich. Ich war bloß nicht technisch so stark und nicht so schnell wie die. Da wurden mir relativ schnell die Grenzen gezeigt, okay, das war's. Also eigentlich an dem Punkt meines größten Erfolges habe ich gemerkt, okay, und mehr geht nicht.
Und wie bist du dann zum Thema Poetry Slam gekommen?
Ja, ich habe immer schon gerne geschrieben. Ich habe auch während der Fahrten zum Training, ich komme aus einem kleinen Randgebiet in Bremen-Nord und hatte immer sehr, sehr lange Fahrten zum Training, weil in Bremen-Nord kein guter Fußball gespielt wurde und ich musste eben weit fahren, um da hinzukommen, wo guter Fußball gespielt wurde. Und saß viel im Zug und habe da immer schon angefangen zu schreiben. Und ziemlich zeitgleich, wo klar war, okay, ich werde kein Fußballprofi, habe ich eine Werbung gesehen für einen Poetry Slam Workshop. Und da bin ich dann mal hingegangen und fand es total geil. Das war so das Gegenteil von Fußball irgendwie. Und habe mich da total wohlgefühlt. Und zeitgleich, wo im Fußball alle Tore zugingen, gingen im Poetry Slam alle Türen auf. Ich bin dann sehr, sehr schnell 2008 deutscher Meister geworden im Poetry Slam U20. Und das hat mir da halt alle Türen geöffnet. Und das war letztendlich der Kickstart für alles, was ich jetzt bin.
Und das heißt, den Text hast du einfach immer, sagen wir mal, ohne große Inspiration, in den Zug geschrieben.
Ja, das, was ich damals im Zug geschrieben habe, das war so pubertärer Mist, was man so schreibt mit 14, 15, 16. Das war jetzt auch keine große und hohe Kunst, die ich da verfasst habe. Aber ja, ich hatte Spaß dran und ich hatte das Gefühl, das ist cool, ich will es anderen Leuten zeigen. Und dann wirklich gelernt zu schreiben, habe ich eigentlich immer, während ich die Sachen gemacht habe. Also auch heute ist es noch so, wenn ich neue Texte für Poetry Slam Bühnen schreibe, die sind nie fertig, wenn ich auf die Bühne gehe, sondern die verändern sich nochmal auf der Bühne und da kriege ich das Feedback, um die dann nochmal besser zu machen. Und wenn ich Bücher schreibe, ist es auch so, dass ich in den Prozessen mit meinem Lektor, wo es dann darum geht, eben den finalen Text fertig zu machen, dass ich da immer nochmal wahnsinnig viel gelernt habe.
Ja, genau, du hast ja schon gesagt, das Schreiben, aber es geht auch immer um das Vortragen. Und das muss man ja auch schon können. Hast du das auch ein Stück gelernt oder wie war es so bei deinem ersten Auftritt?
Ja, da war ich natürlich tierisch nervös. Aber ja, ist schwer zu sagen. Sicherlich habe ich da auch was gelernt, aber ich würde auch behaupten, bin ein gewisses Naturtalent. Ich meine, letztendlich geht es ja auf einer Bühne vor allen Dingen darum, einerseits entertaining zu sein und andererseits authentisch zu sein, ehrlich zu sein und man selbst. Und letztendlich musste ich auf der Bühne vor allen Dingen lernen, die no Nervosität abzulegen, um ganz locker ich selbst zu sein. So, das war, glaube ich, der Lernprozess, den ich am ehesten hatte.
Genau, du hast schon erwähnt, Schriftsteller hat geklappt. So dein erstes, ich würde sagen, erfolgreiches Buch war dann 2017, das Buch Auf Jesu Spuren. Ganz interessant, die Idee dahinter. Erklär mal kurz den Leuten, die das vielleicht nicht kennen, worum geht es da in dem Buch und wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt das zu machen?
Na, Auf Jesu Spuren war mein zweites Buch. Für mein erstes Buch, das ist mehr so durch Zufall entstanden. Da bin ich für 4 Monate in die Karibik und habe mich zu einem Matrosen anlernen lassen auf dem Segelschiff. Und danach kam ein Verlag zu mir und sagte, weil ich einen Zeitungsartikel darüber geschrieben habe, ey, hast du nicht Bock, ein ganzes Buch dazu zu machen? Und das war so ein Zufallsding. Und dann hatte ich aber schon Fuß in der Verlagstür und konnte eben überlegen, ja, was will ich denn als nächstes machen? Und ich habe ja Theologie studiert und wusste aber nie, will ich Pastor werden, will ich nicht Pastor werden. Und ich konnte auch, ich war nicht so sicher, wie das jetzt ist mit meinem Glauben und so weiter. Und ich habe mich auch gar nicht so sehr immer für die Gottesfiguren interessiert, sondern vor allen Dingen für die Menschen. Und vor allen Dingen für den Menschen Jesus. Und also die historisch greifbare Figur, die die Vorlage war für diesen biblischen Jesus. Und dem wollte ich ein bisschen nachspüren. Und dadurch, dass ich natürlich die Möglichkeit hatte, einen Verlag, also einen Verlag an meiner Seite hatte, konnte ich die Idee, Jesus nachzureisen und vor Ort eben mich auch bei den Menschen über ihn zu erkundigen, konnte ich verwirklichen und direkt ein Buch mit dazu darüber schreiben. Das war natürlich ganz cool. Also
Klingt
das
irre.
Buch, um die Frage zu beantworten, handelt davon, ich reise für 2 Monate nach Israel und laufe den Weg Jesu nach.
Und bei welchen Orten warst du denn? Also, dass man ein bisschen vorstellen kann, welche Orte hast du da genau besucht?
Ja, wir sind natürlich in Bethlehem angefangen, wobei nach heutigem Stand der Wissenschaft Jesus ja höchstwahrscheinlich gar nicht in Bethlehem geboren ist. Trotzdem sind wir hingefahren, haben uns das angeschaut, sind dann mit dem Bus nach Nazareth gefahren, wo er aufgewachsen ist und nach heutigem Kenntnisstand höchstwahrscheinlich auch geboren ist. Und sind dann von da aus durch Galiläa an den See Genezareth gewandert, bis in den äußersten Norden von Israel auf den Berg Hermon, von wo aus wir ja, bis nach Syrien und in den Libanon gucken konnten. Und dann wieder zurück an den See Genezareth und schließlich dann von Jericho durch die Wüste in Palästina nach Jerusalem.
Und dann bist du an diese Orte gekommen, hast du dir angeschaut. Was hast du denn vorher erwartet, da zu sehen und wie sah es dann wirklich aus? Was hast du da so vorgefunden?
Naja, also wenn man jetzt vor allen Dingen von diesen christlichen Orten spricht, die irgendwie so spirituell aufgeladen sind, da habe ich tatsächlich genau das erwartet, was ich gefunden habe. Und zwar, dass es so eine Art Jesus Disneyland war, dass es ganz viel Religionstourismus gab, ganz viel Religionskapitalismus. Da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt. Es war sehr, ja, im wahrsten Sinne des Wortes scheinheilig, fand
Touristisch.
ich. Touristisch, ja. Und was ich aber, wo ich sehr positiv überrascht war, also das habe ich schon so erwartet, aber es war noch viel krasser und viel, viel, viel schöner. Was zwischen diesen Stationen, wirklich durchs Land zu wandern, übers Land zu wandern und einfach Menschen zu treffen und mit denen ins Gespräch zu kommen und in gewisser Weise auch Abhängigkeit zu fühlen von den Menschen vor Ort, wenn wir nach dem Weg fragen müssen, nach Wasser, nach Essen, nach Obdach und so weiter. Und da die Barmherzigkeit der Menschen zu erfahren. Und da dachte ich, ah ja, okay, so war Jesus auch unterwegs und das hat der wahrscheinlich auch gefühlt so.
Genau, ein bisschen anderes Thema nochmal. Fußball hast du ja, haben wir ja schon drüber gesprochen, ist ja auch ein wichtiges Thema bei dir gewesen. Und seit 2014 bist du auch ein Teil des Stadionsprecherteams von Jugendmannschaften, glaube ich, von RB Leipzig. Und wie bist du da auf die Idee gekommen, mal irgendwie da auch was zu machen im Verein?
Oh, da bin ich total glücklich drüber, dass sich das wieder gefügt hat. Dass ich am Ende auch diese Fußballzeit, die ich eben hatte, diese Leistungssportzeit, sich jetzt, ja, auszahlt ist blöd gesagt, aber dass sich meine beiden Lieblingsinteressen, Auftreten, Schreiben und Fußball wieder verbinden kann. Das war ein Zufall. Ich kannte den damaligen Stadionsprecher von RB und der meinte, die suchen Leute im Nachwuchs für die Nachwuchsmannschaften und hat mich da vorgeschlagen. Und seitdem bin ich dabei und das ist eine total schöne Arbeit. Ist auch nicht nur das, ich habe auch mache immer mal wieder Moderationen für RB, ob für die Digitalformate oder Weihnachtsfeier oder irgendwie sowas. Und das ist was, was ich total gerne mag, weil ich mich da wahnsinnig wohlfühle. Ich kenne eben die Welt des Fußballs, ich weiß, wie die Jungs ticken und so weiter. Und das ist eine schöne Stimmung, das ist eine schöne Arbeit.
Und generell jetzt bist du aber kein RB-Fan, oder? Du bist doch, glaube ich, Bremen-Fan, oder? Habe ich gelesen?
Ich bin beides. Also ich bin natürlich, dadurch, dass ich in Bremen aufgewachsen und geboren bin, bin ich gar nicht geboren, in Bremen aufgewachsen. Wer einmal Werder-Fan ist, bleibt immer Werder-Fan. So, das geht nicht anders und das soll auch nicht anders sein. Und da kann ich gar nichts gegen machen. Aber ich bin auch RB-Fan. Also ich habe einerseits einige Freunde in der Mannschaft und im Verein und andererseits mag ich auch dieses Projekt. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Leute, die das kritisieren, aber ich finde fast alles an RB sehr gut und vor allen Dingen sehr gut für die Region. Die haben unheimlich viel für den Nachwuchs, nicht nur in Leipzig, sondern in ganz Sachsen getan, unheimlich viel für die Fanszene und so weiter. Es ist ein toller Verein, wo es Spaß macht zuzugucken, die natürlich auch erfolgreichen und schönen Fußball spielen, im Gegensatz zu Werder gerade. Insofern ist es auch ganz angenehm, gerade ein Team zu haben, von dem man Fan ist seit Grund auf und wo es dann nicht läuft und wo Fan sein gefühlt harte Arbeit ist. Und RB ist dann quasi so die Belohnung für die geschundene Seele.
Genau, mit Knippi, der ja auch Stadionsprecher ist, der war ja auch mal schon mal zu Gast. Hast du auch einen Podcast, wie ich finde, richtig witzig, passenden Namen vor allen Dingen. Turm auf C19. Worum geht's da in dem Podcast? Worüber sprecht ihr da?
Das war so ein Ding, Knippi und ich mögen uns einfach super gerne. Und jetzt, wo du es sagst, denke ich, müsste ich mich eigentlich mal wieder bei ihm melden, ob wir nicht mal eine neue Folge aufnehmen können. Wir hatten einfach Bock, wieder was zusammen zu machen, wieder zu schnacken. Wir haben uns sonst regelmäßig bei Veranstaltungen gesehen und die fielen plötzlich weg. Und dann haben wir gedacht, oh Mann, aber lass uns doch irgendwas machen. Und da haben wir gedacht, okay, alle Sportarten sind abgesagt. Wir suchen einfach den letzten Sport, der noch läuft. Und das war damals die Schach-WM, die dann leider auch abgebrochen wurde. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt einfach einen Schach-Podcast. Und hatten selber keine Ahnung von Schach und wollten quasi mit diesem Podcast wachsen. Dummerweise wurde die Schach-WM dann abgesagt und wir hatten kein Thema mehr. Und jetzt ist es einfach ein Podcast über alles und nichts. Also letztendlich, wer mich mag, wer Knippi mag und wer Lust hat, uns beim Telefonieren zuzuhören, der sollte diesen Podcast einschalten.
Mhm. Und was hast du für Projekte jetzt noch in naher Zukunft? Was steht da bei dir an?
Ja, es ist natürlich jetzt einiges weggebrochen, wieder durch Corona, durch die Maßnahmen. Das heißt, die ganzen Live-Veranstaltungen fallen weg. Aber ich kann leider noch nicht so richtig offizielle Sachen erzählen, aber es geht weiter im Fußball. Also ich bin ganz, ganz froh, dass sich im Sommer ein paar Möglichkeiten aufgetan haben, als Moderator weiter im Fußball Fuß zu fassen. Ich war jetzt auch bei Sport1 ein, zwei Mal Experte bei so Shows und hoffe und bin sehr zuversichtlich, dass es da noch weiter vorangeht in der nächsten Zeit.
Ja, jetzt möchte ich mit dir ein bisschen über deinen Glauben sprechen. Die erste Frage ist immer, wie bist du überhaupt zum Glauben gekommen?
Ja, ich komme aus Norddeutschland und ich bin für norddeutsche Verhältnisse in einer relativ christlichen Familie aufgewachsen. Meine Oma ist sehr, sehr gläubig. Wir sind alle getauft natürlich. Ich habe zwei Onkels, die Pastoren sind. Insofern war Glaube oder war Kirche so eine Selbstverständlichkeit bei uns in der Familie, die ich gar nicht hinterfragt habe. Das war halt so. Das gehört dazu, dass man abends betet, dass man bei Oma vor dem Essen betet und so weiter. Und da war gar nichts mit. Und dann habe ich Konfirmation gemacht und im Konfirmandenunterricht gemerkt, wie scheiße Glaube eigentlich sein kann, wie langweilig und bieder und wie blöd es in der Kirche ist. Und ich habe immer gedacht, hä? Aber das ist doch eigentlich so eine gute Sache. Wieso ist denn das hier so kacke? Das kann ich doch viel besser. So. Und habe dann angefangen, mich ein bisschen mehr mit dem Glauben zu beschäftigen und habe dann irgendwann gesagt, nach der Schule, okay, zwei Sachen, ich studiere Kommunikationswissenschaften und wenn das nichts ist, studiere ich Theologie und wenn das nichts ist, studiere ich Ernährungswissenschaften. Und entweder ich trete aus der Kirche aus oder ich studiere Theologie. Und am Ende war es so, dass Kommunikationswissenschaften nichts war, ich mit Theologiestudium angefangen habe und darauf hängen geblieben bin. Und ja, letztendlich hat sich eigentlich mein Interesse für den Glauben so richtig erst im Studium entwickelt.
Mhm. Schaffst du es denn heute oder jetzt in dieser Zeit ist es ja ein bisschen schwer? Machst du es denn online, also mit der Kirche? Schaffst du es da regelmäßig zur Kirche zu gehen?
Nee, auf keinen Fall. Also ich bin auch ein sehr, sehr fauler Kirchgänger, aber das liegt vor allen Dingen daran, dass ich Gottesdienste leider in den meisten Fällen sehr, sehr langweilig und für mich nicht erfüllend empfinde. Damit möchte ich gar nicht absprechen, dass andere Leute das erfüllend empfinden. Aber wenn die Kirche ein Sprachrohr Gottes sein will, dann muss ich auch die richtigen Worte finden. Und leider habe ich häufig das Gefühl, dass sie nicht die richtigen Worte findet. Das bedeutet aber nicht, dass ich dadurch weniger gläubig bin. Und vor allen Dingen, also ich muss ehrlich gestehen, außer an Weihnachten und Ostern bin ich eigentlich nur in der Kirche, wenn ich selber aktiv bin. Aber das bin ich glücklicherweise eben dann doch häufiger. Entweder indem ich Hochzeiten durchführe oder neulich auch eine Beerdigung. Und da fühle ich mich dann total wohl und warm und aufgehoben.
Mhm. Ja, vielleicht auch durch das Theologiestudium ist man ja auch mehr mit der Bibel vertraut. Liest du denn heute noch oft in der Bibel?
Ja, tatsächlich. Also ich muss sagen, ich bin sehr selektiv. Ich lese eigentlich nur die Evangelien und das auch weniger zur Erbauung. Vielmehr aus Interesse, weil ich einfach diese, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, diese Figur Jesus, diesen historischen Menschen, Jesus von Nazareth, und wie der zu dieser göttlichen Figur Jesus Christus geworden ist. Das finde ich wahnsinnig interessant und damit beschäftige ich mich unheimlich gerne.
Mhm. Hast du denn auch so Lieblingsbücher, Lieblingsstellen, die du hier vielleicht Leuten, die sich noch nicht so mit der Bibel vertraut und mal vielleicht was lesen wollen, kannst du da was empfehlen für die?
Grundsätzlich die Bergpredigt lohnt sich immer zu lesen tatsächlich und ist auch immer aktuell gefühlt. Da kann man immer was mitnehmen. Matthäus 5 bis 7, glaube ich. Ja, hoffentlich ist richtig. Ja, und meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich die von, da kann ich dir aber nicht sagen, wo genau die steht, von Petrus, der versucht, auf dem Wasser zu laufen, weil das der einzige Witz in der Bibel ist. In meinen Augen. Das ist, Jesus ist irgendwie noch am Beten, ganz alleine, und die Jünger sind schon mal mit dem Boot rauf aufs Meer gefahren, wurden auf die anderen Seite vom See Genezareth. Und dann kommt ein Sturm und die Jünger haben Angst und Jesus denkt, ah, scheiße, ich muss jetzt zu meinen Freunden und läuft los übers Wasser schnell zu denen hin und steht dann da und die denken, oh nee, das ist ein Geist. Und Jesus sagt, nee, ich bin kein Geist hier, ich bin's doch Jesus, ihr kennt mich, wir waren zusammen unterwegs, der Sohn Gottes. Und die sagen, ah ja. Und Petrus sagt, ah, aber wenn du es wirklich bist, mir langt der Beweis nicht, dass du auf dem Wasser gehst, das kann ja gefühlt jeder. Wenn du Jesus bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, ja, pff, dann komm halt. Und Petrus geht raus aufs Wasser und geht unter. So, macht anderthalb Schritte und geht unter. Und dann sagt Jesus, du Kleingläubiger, weißt du, warum hast du gezweifelt? Und ich habe die Geschichte jetzt schon ein bisschen lustiger erzählt. In der Bibel steht sie natürlich staubtrocken, aber meine Vorstellung ist wirklich, dass Jesus da hinkommt, auf dem Wasser läuft und Petrus dann sagt, ja, wenn du das wirklich bist, dann will ich auch auf dem Wasser laufen. Und Jesus denkt sich, hä, was ist denn mit dir? Langt's dir nicht, dass ich auf dem Wasser laufe? Ist das nicht Beweis genug? Komm halt her und fall rein, du Trottel. So, und dann fällt Petrus rein und ich stelle mir halt vor, dieses Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Stelle ich mir vor, dass Jesus sich kaputt lacht dabei.
Witzige Geschichte. Ja, kann man ja nochmal nachschauen. Und allgemein gesehen, was gibt dir der Glaube?
Ja, schon halt, schon Trost. Und ja, ein Gefühl von Gelassenheit. Ein Gefühl von Gelassenheit. So, ich habe schon die Grundidee, wenn man sich seinem Glauben entsprechend verhält und wenn alle sich ihrem Glauben entsprechend verhalten, dann wird alles gut.
Gab es denn schon mal eine bestimmte schwere Situation in deinem Leben, wo du jetzt sagen würdest, ohne Gott hättest du die nicht so gut überstanden?
Nein, glücklicherweise nicht. Glücklicherweise nicht. Ich habe aber einige Leute in meinem Umfeld, denen der Glaube schon wahnsinnig viel geholfen hat. Und ich bin sehr froh, dass ich bisher nur die Situation hatte und noch nicht für mich.
Ja, es gibt ja noch Leute, die sind auf der Suche nach Gott, sind sich noch nicht sicher. Warum sollte man denn deiner Meinung nach an Gott glauben? Gib nochmal so ein Endargument. Argument.
Ich finde überhaupt nicht, dass man an Gott glauben sollte oder nicht. Das sollte jeder Person selbst überlassen sein. Ich würde niemals versuchen, jemanden zu überzeugen, dass es richtig ist, an Gott zu glauben. Glaube ist Glaube. Und Glaube heißt Glaube, weil er kein Wissen ist. Wissen kann man argumentativ belegen. Glaube kommt immer nur aus einem Selbst. Und für ein Selbst kann Glaube ein ganz, ganz großes Wissen sein. Aber man darf niemals mit seinem Glauben versuchen, andere zu überzeugen, dass irgendetwas richtig ist. Ich kann für mich sagen, dass mein Glaube, eben wie ich eben schon sagte, mir Halt gibt, mir Zuversicht gibt. Und ich glaube, dass das auch für andere so sein kann. Und wenn andere auf mich zukommen und Rat haben wollen, erzähle ich ihnen gerne was davon. Aber ich würde niemals sagen, deshalb solltest du glauben.
Ja, jetzt so die letzte Frage ist immer, hast du einen Lieblingsspruch, also ein Motto und generellen Spruch, muss nicht unbedingt biblisch sein. Gibt's da was?
I wish that somebody would have told me, babe, that someday these will be the good old days. Also übersetzt, ich glaube, ich wünschte, dass jemand mir erzählt hätte, dass eines Tages das, was ich gerade erlebe, die guten Zeiten sind.
Ah, nicht schlecht. Ja, das an dieser Stelle war es das schon. Möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch was loswerden?
Liebe Grüße.
An?
Ja, schön, vielen Dank, hat Spaß gemacht, du.
Ach so, ja. Hat mich auch gefreut. Vielen Dank.
Ja, das war es mit der heutigen Episode. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast gerne. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen, immer dienstags. Für weitere Infos rund um den Podcast, folge dem Podcast doch einfach auf Instagram. Einfach No Belief, No Career eingeben oder den Link in der Episodenbeschreibung klicken. Danke und bis übernächsten Dienstag.